Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Andrang auf Skipisten, das hat in den vergangenen Tagen vor allem in Österreich für Aufsehen und Kritik angesichts der Pandemiesituation gesorgt. Mittlerweile ist klar, dass es ähnliche Vorfälle auch in Bayern gab. Und es stellt sich die Frage nach dem weiteren Umgang damit. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir sprechen außerdem mit unserer Kollegin in Mecklenburg-Vorpommern über eine für Pflegerinnen und Pfleger unangenehme Impfpanne. Und wir schildern Erfahrungen junger Menschen aus schwierigen familiären Verhältnissen, die mit 18 Jahren abrupt aus der Jugendhilfe herausfallen und somit in einer prekären Lebensphase vollkommen auf sich allein gestellt sind. Eigentlich sind die Vorgaben klar. Kontakte und Aktivitäten sollen, um das Virus einzudämmen, auf ein Minimum reduziert werden in diesen Tagen. Zumindest solange noch nicht flächendeckend geimpft werden kann. Gleichzeitig ist Sport und Bewegung draußen gestattet und auch angeraten. Aber das hat auf diversen Skipisten zuletzt teilweise zu enormen Menschenansammlungen geführt. Unter anderem in Bayern. Dort hat ein Landrat aus Oberbayern jetzt sogar den Ministerpräsidenten um Hilfe gebeten. Michael Watzke ist unser Landeskorrespondent in Bayern. Herr Watzke, welches Ausmaß hat dieser Andrang in Bayern genau gehabt?
Also nach allem, was wir herausfinden konnten über Telefonate in den entsprechenden Gebieten und über Meldungen oder Fotos auf den sozialen Netzwerken, war das Ausmaß nicht so groß wie in Österreich, wo es ja wirklich eng aneinandergedrängte Skitouristen gegeben hat. Denn in Bayern fahren ja keine Bergbahnen. Was es gegeben hat, waren viele Urlauber, Tagestouristen, die in die höher gelegenen Alpenregionen in Bayern gefahren sind, etwa zum Schützingsee oder zum Schliersee. Denn dort lag mehr Schnee als weiter unten im Tal. Da gab es viele, die wollten eine Schneewanderung machen oder mit dem Schlitten fahren und sind dann in diese Gebiete gefahren. Dort gab es lange Autoschlangen, dort waren die Parkplätze überlastet. Die Menschen selber haben wohl schon Abstand gehalten beim Spazierengehen draußen, aber es gab Verkehrsprobleme und der Landrat, den Sie erwähnt haben, Olaf von Löwis, der hatte die Angst, wenn etwas passiert, dass dort dann auch die Krankenhäuser überlastet sind, die Notaufnahmen, die jetzt eh schon mit vielen Corona-Patienten zu kämpfen haben. Dort gab es also solche Szenen, auch im Bayerischen Wald gab es viele Tagesausflügler, aber nichts Vergleichbares wie das, was in Österreich passiert ist, denn dort sind ja die Skigebiete offen und da hat es dann wirklich Menschen dicht an dicht beim Warten gegeben.
Und es war ja auch zu lesen, dass die Situation durchaus unterschiedlich war in den jeweiligen Regionen in Bayern, die in Frage kommen. Wie erklärt man sich das?
Naja, ich kann zum Beispiel sagen, dass am Tegernsee der Andrang nicht so groß war, auch in bestimmten anderen Urlaubsregionen. Es hat wohl auch tatsächlich viel damit zu tun gehabt, wo lag Schnee, wo konnte man möglicherweise Schlitten fahren oder eine Schneewanderung machen. Dort war dann viel los, in anderen Regionen. Warum nicht? Garmisch beispielsweise, dort habe ich von den Behörden gehört, dort war zwar Andrang auf den Parkplätzen, aber kein extrem großer Andrang. Die Bergbahnen dort in Garmisch haben bei den Parkplätzen auch die Parkgebühren erhöht, aber von dort hat man gehört, wir haben keine extremen Probleme mit Tagesausflügern gehabt.
Spiegelt sich das trotzdem bislang in den Infektionszahlen wider?
Nein, bis jetzt nicht. Das würde wahrscheinlich auch mit einer Verspätung von 1 bis 2 Wochen passieren. Aber ich halte es auch nicht für möglich, dass die Infektionszahlen dadurch besonders steigen. Die Menschen haben schon weitestgehend Abstand gehalten und waren an der frischen Luft. Also Infektionszahlen werden dadurch wahrscheinlich nicht erhöht worden sein. Die Infektionshotspots in Bayern sind derzeit anderswo, nämlich im Norden Bayerns in Coburg. Dort ist die Inzidenzzahl bei über 500. Das ist der dritthöchste Wert in Deutschland.
Schauen wir nochmal auf diesen Hilferuf des Landrats aus Oberbayern Richtung Markus Söder. Was hat es damit genau auf sich und was kann daraus jetzt folgen?
Nun, Olaf von Löwis, der Landrat aus Miesbach, hat diesen Hilferuf öffentlich gemacht. Er hat geschrieben, lieber Markus, ich nerv dich nur sehr ungern per SMS, aber du musst uns helfen. Hilfe könnte beispielsweise darin bestehen, dass Söder noch einmal stärker appelliert oder dass die bayerische Staatsregierung die Regelungen nachschärft, dass sie die Regelungen für die Ausgangsbeschränkungen und zwar vor allem die triftigen Gründe präzisiert, dass man also nicht zum Schlittenfahren oder Langlaufskifahren raus darf. Man könnte natürlich auch daran denken, die zu verbieten, für solche Aktivitäten den Landkreis zu verlassen. Denn in den bayerischen Orten waren ja viele aus München und dem Landkreis München gekommen. Aber bis jetzt hat Söder nicht geantwortet. Seine letzte Twitter-Meldung stammt vom 26. Ich glaube auch nicht, dass Markus Söder jetzt in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal die Regeln verschärfen wird.
Und dennoch, vielleicht noch kurz zum Schluss darüber hinaus, ist es denkbar, dass es verschärfte Regelungen in den Skigebieten, in den Wintersportgebieten geben könnte, weil der Winter ja noch ein bisschen dauern wird?
Also die Bergbahnen fahren nicht, das werden sie auch weiterhin nicht tun, solange der Lockdown besteht. Das wird wahrscheinlich auch noch in den Januar und möglicherweise den Februar hineingehen. Manche hatten gehofft in den Skigebieten, dass sich das in Bayern vielleicht irgendwann im Januar, Februar doch noch ändern könnte. Ich glaube es nicht. In Österreich anders aus, aber darauf hat die bayerische und die deutsche Politik keinen Einfluss.
Informationen und Einschätzungen live aus München von Michael Watzke. Besten Dank. Wir wollen jetzt mal auf ein ganz anderes Thema schauen. In der Corona-Pandemie gibt es ja viele Menschen, die auf Hilfe unterschiedlicher Art angewiesen sind. Eine nicht unerhebliche Zahl von Jugendlichen braucht aber auch darüber hinaus Unterstützung. Und zwar, wenn es bei ihnen zu Hause nicht funktioniert. Solchen jungen Menschen kann zum Beispiel eine Pflegefamilie vermittelt werden. Sobald sie dann aber volljährig sind, endet die Jugendhilfe dann abrupt und sie sind von da an völlig auf sich allein gestellt. Und damit kommen längst nicht alle klar in dieser ja sehr schwierigen Lebensphase. Manfred Götzke hat mit Betroffenen gesprochen.
Mareike weiß nicht, wie es weitergeht. Sie sitzt fest auf einem Bauernhof irgendwo in Portugal. Die 18-Jährige ist vor 3 Jahren weg von ihren Eltern. Sie ist mit ihrer Familie nicht klargekommen, leidet an einer Angststörung.
Ich hänge total in der Luft und das Jugendamt ignoriert mich momentan. Ich habe die mehrmals angemeldet. Aber die reagieren nicht.
Mareike heißt eigentlich anders. Sie möchte nicht, dass sie im Radio erkannt wird. Deshalb haben wir das, was sie uns erzählt, auch nachgesprochen. Fast 3 Jahre hat sie bei der Pflegefamilie auf dem Hof in Portugal verbracht. Intensivpädagogische Maßnahmen im Ausland heißt das im Jugendamtsdeutsch. Es hat ihr gut getan, erzählt sie.
Ich bin da in der Maßnahme ziemlich weit gekommen und habe mich weiterentwickelt. Da hat man einen strukturierten Alltag, hilft so ein bisschen mit auf dem Hof. Meine Angststörung war fast weg. Aber jetzt ist das wie weggeschmissen, weil es dann in Deutschland einfach nicht weiterging.
Denn als Mareike 18 Jahre alt wurde, war es vorbei mit der Maßnahme vom Jugendamt. Sie musste zurück nach Deutschland.
Dadurch, dass ich so fallen gelassen wurde, bin ich wieder in meine alten Verhaltensmuster gerutscht. Das macht es mir jetzt schwieriger.
Die Mitarbeiter vom Jugendamt haben ihr gesagt, geh doch erstmal zu deinen Eltern nach Bayern. Weil sie nichts anderes wusste, hat sie genau das getan.
Ich bin dann zurück zu meiner Herkunftsfamilie, wo es vorher ziemlich schwierig war. Das war auch der Grund, warum ich in diese Maßnahme gekommen bin. Das hat nicht funktioniert. Dadurch habe ich jetzt auch leider meinen Realschulabschluss nicht absolvieren können. Jetzt bin ich wieder bei meiner Pflegefamilie in Portugal, die mich netterweise aufgenommen hat. Aber einfach so. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht.
Was Mareike passiert ist, erleben viele Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen, die auf die Hilfe vom Jugendamt angewiesen sind. Mit der Volljährigkeit fühlt sich das Jugendamt oft einfach nicht mehr zuständig, sagt die Berliner Sozialarbeiterin Michaela Heinrich Rohr.
Also zuerst einmal muss man sagen, dass in Deutschland die meisten 18-Jährigen noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen und die durchschnittlich mit 24 Jahren das Elternhaus verlassen. Und von Care-Leavern wird erwartet, dass sie mit 18 Jahren schon so weit sind, den Schritt in die Unabhängigkeit zu gehen.
Care-Leaver nennt Heinrich Rohr Jugendliche, die aus der Jugendhilfe quasi rausfliegen. Sie müssen mit 18 wirklich erwachsen sein. Und das, obwohl sie es viel schwerer haben als Jugendliche, die in normalen Familien aufwachsen, erzählt die 38-Jährige. Zwar könnte das Jugendamt auch Hilfe bis zum 21. Lebensjahr bewilligen, doch das passiert nur selten.
Eines der Hauptprobleme ist überhaupt erstmal den Schulabschluss oder die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, mit der Angst, dass jederzeit die Hilfe und damit das Unterstützungsnetzwerk wegbrechen könnte.
Michaela Heinrich Rohr engagiert sich im Selbsthilfeverein Care-Leaver. Der unterstützt junge Erwachsene, wenn die Hilfe vom Jugendamt plötzlich wegbricht. Die Jugendlichen stehen dann auch vor einem anderen Problem. Bis sie 18 sind, leben sie ja oft in WGs oder Wohnprojekten der Jugendhilfe. Dann müssen sie sich oft alleine um eine eigene Wohnung kümmern, auf dem überhitzten Wohnungsmarkt.
Und natürlich trifft das die Caregiver mit am härtesten, würde ich sagen. Weil die bekommen quasi am schwersten Zugang zu diesen bezahlbaren Wohnräumen. Das ist tatsächlich ein ganz großes Problem.
Viele landen dann auf der Straße. Etwa 37.000 junge Erwachsene sind in Deutschland obdachlos. Die Sozialarbeiterin selbst hat auch einige Jahre in einer betreuten Wohngruppe gelebt. Sie ist mit 15 zu Hause ausgezogen, weil es da einfach nicht mehr ging. Sie hat Glück gehabt. Ihre Betreuerin hat sich auch nach ihrem 18. Geburtstag um sie gekümmert.
Und da wurde ich natürlich auf alles Mögliche vorbereitet und auch begleitet. Noch weit über die Jugendhilfe hinaus. Ich habe noch heute zu meiner Betreuerin von damals sehr guten Kontakt. Ich würde fast sagen, sie ist wie meine Ersatzmutter. Und das ist eine absolute Ausnahmesituation, aber auch letztendlich der Grund, warum ich da bin, wo ich heute bin.
Das Familienministerium will jetzt dafür sorgen, dass ihr Weg die Regel wird, nicht die Ausnahme. Noch in dieser Legislaturperiode soll das Jugendhilfegesetz novelliert werden. Die Jugendhilfe soll dann generell bis 21 gezahlt werden. Außerdem sollen junge Menschen die Möglichkeit bekommen, zurück in ihre betreute Wohngruppe zu gehen, wenn es mit der eigenen Wohnung doch noch nicht klappt. Die Berlinerin Jana ist 17, macht nächstes Jahr Abi. Auch für sie wäre es essentiell, dass die Jugendhilfe weiterläuft, erzählt sie auf ihrem Heimweg von der Schule.
Die finanzielle Unterstützung, also wäre auf jeden Fall nicht mehr da. Und ich wüsste halt auch tatsächlich nicht, was ich machen würde. Also ich mache gerade noch mein Abitur und würde ich jetzt ausziehen aus meiner Wohngruppe, würde ich wahrscheinlich auch ziemlich schlechte Noten schreiben. Ich würde auch nicht wissen, wo ich hin, also was mache ich dann?
Jana, die eigentlich auch anders heißt, fühlt sich selbstständiger als die meisten ihrer Mitschüler. Und doch würde ihr die Gruppe und ihre Betreuerin fehlen, die sie kennt, seit sie 10 Jahre alt ist. Noch weiß auch sie nicht sicher, wie es für sie weitergeht, wenn sie 18 wird.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich auf jeden Fall gerne mit ihr noch Kontakt haben werde, dass ich mein Abitur schaffen werde, noch in der Wohngruppe, dass ich halt weiter dahin leben darf. Ich hoffe, dass ich dann nicht rausgeschmissen werde.
Die neue gesetzliche Regel, sie würde den beiden helfen, ihnen Sicherheit geben. Die 18-jährige Mareike hängt jedenfalls weiter in der Luft, bei ihren Pflegeeltern in Portugal. Sie wünscht sich jetzt eigentlich nur eins, dass sie nicht weiter vom Jugendamt ignoriert wird.
Dass ich einfach an die Hand genommen werde und man mit mir vielleicht zusammen eine eigene Wohnung sucht und einen Therapieplatz und man mich nicht einfach wieder zu meiner Herkunftsfamilie schickt und dann gesagt wird, schau, wie du klarkommst.
Ein Beitrag unseres Reporters Manfred Götzke war das. Soll der Anfang vom Ende der Pandemie sein, die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Sie läuft seit einigen Tagen, vielen geht es zu Beginn zu langsam, aber sie ist im Gange. Das erste Fazit fällt vielerorts überwiegend positiv aus. Gleichzeitig sammeln sich immer mehr Berichte über Fehler und Pannen. In Oberfranken, in Bayern zum Beispiel, gab es Probleme mit der Kühlung der Vakzine. In Mecklenburg-Vorpommern bekam beim Impfstart am Wochenende Mitarbeiter eines Pflegeheims eine viel zu hohe Dosis verabreicht. Und auch sonst hat das Bundesland mit einer eher niedrigen Impfbereitschaft zu kämpfen. Silke Hasselmann, live jetzt uns zugeschaltet. Frau Hasselmann, wie konnte diese Impfpanne passieren?
Ja, die Ursache ist geklärt. Laut dem Landratsamt handelt es sich um, schlicht gesagt, menschliches Versagen und zwar in einem Einzelfall. Also wir gehen zurück zum Sonntag. Da waren 2 der 4 Impfteams, die in diesem 5. deutschen Landkreis unterwegs gewesen sind, auch im Stralsunder Pflegeheim, in diesem Betroffenen. Und da hatte eine Krankenschwester diesem Impfteam angehört, offenkundig zuvor weder die vom Landkreis noch die vom Hersteller beigelegten Produkt- und Verwendungsmittel Pressemitteilung vollständig gelesen. Dort steht jeweils unmissverständlich, dass die Chargen mit dem zunächst kristallinen Impfstoff verdünnt werden müssen, und zwar mit einer bestimmten Menge an Kochsalzlösung. Das hatte die Krankenschwester korrekt befolgt, dann aber übersehen, dass eine Charge für 5 Impfungen reicht. Auch das steht aber überall geschrieben. Und statt nun das flüssige Impfmittel auf 5 Spritzen zu verteilen, hatte sie dem Arzt quasi die eine große Kanüle gereicht. Der hat sie dann angesetzt. Und dass etwas nicht stimmen kann, das ist dann wohl erst aufgefallen, als nach nur 8 Impfungen kein Stoff mehr übrig war für die anderen 32 Kollegen und Pflegeheimbewohner, die auf ihre Impfung gewartet hatten und dann unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.
Wie geht es den betroffenen Pflegerinnen und Pflegern, die diese zu hohe Dosis erhalten haben?
Ja, also der Hersteller erklärt ja, dass die übliche Dosis dieses Stoffes bei 30 Mikrogramm pro Person liegt und dass man versuchsweise auch schon bis zu 100 Mikrogramm verimpft habe, ohne problematische Folgen. In diesem Fall lag die Dosis aber doch noch etwas höher und 3 der 4 Pflegekräfte, die vorsichtshalber ins Krankenhaus gegangen sind, befinden sich mit leichten Grippesymptomen mittlerweile wieder zu Hause. Ihnen geht es also besser, ihnen geht es gut. Eine Pflegerin bleibt noch zur Beobachtung im Krankenhaus, aber auch von dort gibt es keine alarmierenden Informationen.
Davon abgesehen, wie verlief insgesamt der Impfstart in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, es gab hier und da ein paar kleine Probleme, zum Beispiel, weil erst am Heiligabend, also am 24. Dezember, die Information vom Hersteller BioNTech kam, dass eine weitere Nebenwirkung auftreten könne, und zwar Gesichtslähmung. Das hat zwar nur eine Wahrscheinlichkeit im sehr niedrigen Promillebereich, dennoch mussten die Einrichtungen die nötigen Unterschriften ihrer Heimbewohner, die sich zum Impfen bereit erklärt haben, neu eingeholt werden. Und das habe über Weihnachten nicht in jedem Fall geklappt, so der Landkreissprecher. Das dürfte ein Problem gewesen sein, das es auch andernorts gab. Im Großen und Ganzen aber kommen die ersten knapp 10.000 für Mecklenburg-Vorpommern gedachten Dosen ganz gut unter die Leute. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern sollen ja zunächst Menschen in den Alters- und Pflegeheimen geimpft werden, dann alle anderen ab 80 Jahren aufwärts. Und das wären landesweit schon mal mehr als 127.000 Menschen. Und gestern wurden zudem die 4 Corona-Schwerpunkt-Kliniken in Rostock, Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin versorgt. Seit heute finden an weiteren Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten Auftaktimpfungen statt. Und das läuft, soweit man hört, alles ganz manierlich. Überall, so hört man aber, warte man sehnlichst auf die 2. Lieferung. Die ist für den 4. Januar angekündigt.
Stichwort begrenzte Impfdosen. Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte ja schon vor einigen Tagen vor dieser zu geringen Menge der Impfstoffe zu Beginn der Impfkampagne gewarnt. Wie hoch ist aber gleichzeitig die Impfbereitschaft insgesamt bei den Menschen?
Ja, also laut dem Gesundheitsministerium, mit denen habe ich vorhin noch mal gesprochen, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern traditionell eine hohe Impfbereitschaft. Das sieht man immer wieder, wenn es darum geht, Kindergartenkinder gegen Masern zu impfen oder auch bei der Bereitschaft, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Und erste Erfahrungen in den Alten- und Pflegeheimen zeigen, dass sich rund 80% der Bewohner impfen lassen wollen. Das sagt mir, dass sich die Menschen dort jetzt nicht unbedingt als Versuchskaninchen fühlen, wobei natürlich unklar ist, ob und gegebenenfalls, wie sich die Panne in Stralsund auf das Vertrauen der Menschen auswirkt. Etwas anders liegt der Fall beim medizinischen Personal in Krankenhäusern. Da gab es eine kleine Umfrage in den beiden Universitätskliniken Rostock und Greifswald. Und da hieß es, die Ärzte und das Pflegepersonal auf den Intensivstationen, also auch da seien 80% bereit, sich gegen den Ausbruch von Covid-19 impfen zu lassen. Auf den anderen Stationen aber ist es nur jeder 2., mitunter sogar nur jeder 3. Und das deckt sich mit den Beobachtungen des Ministeriums, dass die Impfbereitschaft umso höher steige, je enger das Personal Umgang mit Covid-Patienten habe.
Was wird gegen diese latente Impfskepsis getan?
Ja, also es ist kein Geheimnis, dass sich gerade auch medizinisch geschulte Menschen eher zurückhalten, weil sie eben eine gewisse Skepsis gegenüber dem ja vergleichsweise nur kurz getesteten und dafür rasch zugelassenen Impfstoff haben. Seit die Impfungen begonnen haben, und das ist natürlich jetzt erst noch eine kurze Zeit, steige die Bereitschaft beim Personal, sagt das Gesundheitsministerium. Politik und auch Klinikleitungen setzen ganz klar darauf, dass impfwillige Kollegen die eher skeptischen überzeugen und mitziehen. Man könnte auch sagen, dass sie genügend sozialen Druck aufbauen. Klinikärzte, Pfleger, Physiotherapeuten, Schwestern und so weiter zum Impfen zu verpflichten, das will hier in Mecklenburg-Vorpommern allerdings niemand.
Besten Dank für diese Informationen live aus Mecklenburg-Vorpommern, unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Am Ende der heutigen Ausgabe von Deutschland heute mit Peter Sawicki. Danke Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.